Willkommen zum UOKZ-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Christina Grubendorfer. Viel Spaß! It's just different.
Wenn ich mich als Arbeitgeber jetzt positionieren will und ich will meinen Mitarbeitenden und ich will auch den Arbeitsmarkt und auch den Bewerbern und Bewerberinnen, ich will mich bei denen bewerben und will sagen, guck mal, so sind wir. Dann ist es natürlich total wichtig und gut, die Kultur zu kennen, zu analysieren. Man könnte auch sagen, die Identität des Unternehmens eben herauszuarbeiten, um dann auch wirklich was über sich sagen zu können, was auch erlebbar dann ist, wenn man da anfängt zu arbeiten und nicht jetzt so auf dem Anfang irgendwelche Werte sich auszudenken, sondern eben wirklich verstehen zu wollen, wie ticken wir denn eigentlich? Also wenn jetzt neue Menschen hier reinkommen, wie erleben die denn das hier? Und darüber wirklich auskunftsfähig zu sein und zu sagen, ja, das sind unsere Ecken und Kanten und das ist bei uns ein bisschen schwierig und das musst du echt wissen, ob du das willst. Aber wenn du das willst, kann ich dir sagen, ist es hier mega.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2016, freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin Vater von 3 Töchtern, habe dementsprechend zu Hause ein bisschen weniger zu sagen und nutze diesen Podcast, um gute Gespräche zu führen. Und zwar mit Menschen, die mutig, kreativ und neugierig experimentieren, die diese Arbeitswelt mitgestalten. Und ich hoffe ja, dass die neue Arbeitswelt auch menschenfreundlicher wird. Und durfte schon mit mehr als 250 Menschen inzwischen sprechen. Wir haben jetzt die 241. Folge. Wir gehen auf den großen 6. Geburtstag zu. Und ich freue mich, dass heute Christina Grubendorfer bei mir ist. Christina ist Geschäftsführerin der Lea GmbH. Sie ist Diplompsychologin, Kauffrau und Arbeitswissenschaftlerin und begleitet schon seit über 20 Jahren Unternehmen in Transformationsprozessen. Ihr kennt sie bestimmt, wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid, wenn ihr Podcasts hört, denn sie macht den wunderbaren Lea Podcast und in dem bin ich dann auch demnächst mal zu Gast. Heute geht es aber erstmal um Christina. Sie ist gefragter Executive Coach, Autorin zahlreicher Bücher. Über ihr aktuelles Buch The Real Book of Work sprechen wir natürlich auch heute. Und sie ist Keynote-Speakerin. Sie hat schon 2006, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat sie mit Wolf-Rainer Kriegler die Deutsche Employer Branding Akademie, DEBA, gegründet. Also Arbeitgebermarketing, bevor andere wussten, was das überhaupt sein soll, hat sie dazu schon beraten. Sie haben auch die Definition für Employer Branding, die eigentlich die meistzitierte ist und was das alles mit New Work zu tun hat und was das heute für uns bedeutet in dieser krisenreichen Zeit, das besprechen wir. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Inspiration.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Hello Agile, der Beratung und Akademie für New Work und agiles Arbeiten. Und die haben jetzt ein Angebot für Führungskräfte, das ich euch gerne vorstellen möchte. New Leadership Professional, das Training für zeitgemäße Führung, lernt in der 3-tägigen New Leadership Professional Ausbildung alles, was ihr braucht, um euer Team und eure Organisation als zeitgemäße Führungskraft weiterzubringen. Das Schöne für euch, alle ZuhörerInnen vom New Work Chat bekommen einen 10% Rabattgutschein für die Buchung, gilt sowohl als Inhouse-Format in eurem Unternehmen als auch für die Termine der offenen Ausbildung. Der Code ist chat-10, großes C beim Chat, also großes C, HAT-10. Und das Ganze könnt ihr euch auch nochmal anschauen auf helloagile.de. Der Link ist natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Christina heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, schöne Grüße aus Berlin.
Schön, dass wir es heute schaffen. Wie geht's dir denn?
Gut. Ich bin allerdings heute ein bisschen, also gut, aber auch durchgewuschelt, denn ich war gestern Abend mit meiner Tochter beim Dua Lipa Konzert in Berlin. Mhm. Was man nicht so macht für kleine Mädchen, ne? Und das war interessant. so ein Weltstar. Aber ich war viel zu spät im Bett, das wollte ich eigentlich sagen. Ich bin ja so eine, ich muss ja immer früh ins Bett gehen. Wer mich kennt, weiß das.
Schlaf ist ja eh ein super spannendes Thema. Ich habe jetzt gerade wieder mit dem Laufen begonnen und habe dann dementsprechend so eine Uhr um, die auch den Schlaf mittrackt. Und ich gucke mir auch gerade morgens immer an, wie viele Stunden ich geschlafen habe, wann diese Tiefschlafphasen waren. Und es hat ja viel auch offensichtlich mit einer Routine zu tun, wann man schlafen geht. Ne? Man sollte irgendwie eine ähnliche Zeit haben, heißt es ja immer, ne?
Genau, genau. Und was sagt deine Uhr? Klappt's oder?
Also wenn man drauf achtet und ich achte gerade drauf, dann bin ich jetzt gerade bei 7 bis 8 Stunden. Das ist ganz gut eigentlich.
Mhm. Ja, oh, ich habe auch gern 9 und 10 und aber... Genau, so, also insofern gut, aber so ein bisschen dizzy. So,
ja.
Das ist mein Zustand heute.
Bevor wir da einsteigen, würde ich auch dir gerne meine Einstiegsfrage stellen. Du weißt ja vielleicht, dass meine 10-jährige Tochter Mathilda hier das Intro einspricht und dich dann auch introduced. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so tust.
Mhm. Ich mache wahrscheinlich was Ähnliches wie dein Papa, nur dass wir... vielleicht noch für unterschiedliche Kunden tätig sind. Genau, aber ansonsten, das, was dein Papa macht, das mache ich auch. Also ich bin auch Speaker, ich bin auch Moderatorin, ich bin auch Podcasterin und ich bin auch Organisationsentwicklerin, allerdings nicht jetzt so fest angestellt wie der Gabriel, sondern habe ein eigenes Unternehmen und da bin ich die Gründerin und die Geschäftsführerin und wir beraten ganz viele Unternehmen, wie zum Beispiel den Deutschen Sparkassen- und Giroverband, so ähnlich. Hm. Und da begleiten wir unsere Kunden dabei, vor allen Dingen Führung besser zu machen und die Organisation so zu bauen, dass die zu ganz vielen tollen Sachen in der Lage ist.
Ich weiß nicht, kennst du diese Job-Vorstellungsplattform Whatcha-Do?
Mhm.
Da werden ja Jobs erklärt, ne? Was macht man da eigentlich den ganzen Tag? Ich glaube, meine Kinder können das gar nicht so im Detail sagen, was ich da alles tue. Könntest du das kindgerecht erklären, was das Coole an deinem Job ist?
Oh, es ist einfach so schön abwechslungsreich und ich lerne viele spannende Leute kennen. Ich lerne andauernd ganz viel dazu. Ich bin immer total energetisiert, also immer so ganz energiegeladen, weil ich... auch einen aufregenden Job habe. Also ich vergleiche das auch häufig mit so einem Hochleistungssport. So auf die Bühne gehen, dann ist man irgendwie immer ein bisschen aufgeregt. Oder einen Podcast machen, sich auf irgendeinen Gast freuen, dann ist man auch immer so aufgeregt. Also es ist auf jeden Fall sowas mit einem hohen Energielevel. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass man immer ganz viel an sich selber auch arbeitet und immer dafür sorgt, dass man wieder regeneriert, wieder Ruhephasen hat, wieder runterkommt. Und da liebe ich eben diese Abwechslung zwischen Führungstätigkeiten, also mein Unternehmen auch managen oder eben auch selber beraten beim Kunden sein oder eben im Podcast-Studio sein. Genau, so in die Richtung.
Und jetzt ist natürlich interessant für alle, die zuhören, wie bist du dazu überhaupt gekommen? Denn das ist ja eine der zentralen Fragen. Wie findet man das, was man gerne tut, was einen bestenfalls ja sogar mit Energie versorgt und die nicht nur raubt? Und wie sah da so dein Weg aus? Wenn wir mal von der Schule starten, kannst du uns da so einen kleinen Abriss geben?
Ja, also überhaupt nicht planvoll. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das Leben voller Zufälle ist und dass es auch wirklich darum geht, diese Zufälle beim Schopf zu packen. Und ich finde diese ganze Debatte um was will ich denn wirklich und was passt denn am besten zu mir und so, die finde ich so mühsam und so anstrengend und ich erlebe so viele junge Menschen, die so blockiert sind davon, dass sie irgendwie denken, sie müssen jetzt unbedingt herausfinden, was am allerbesten zu ihnen passt und da wäre mein Tipp immer, mach mal einfach, also probier mal was aus und während du das ausprobierst, wirst du relativ schnell merken, ob dir das Spaß macht oder nicht und ob du da irgendwie ein Talent hast, das gut zu machen oder nicht. Und ich würde immer empfehlen, geh immer nach dem, was dir Spaß macht und was du gut kannst und lass die anderen Sachen einfach bleiben, denn es gibt so viele Dinge. Und so war das bei mir auch. Ich habe einfach recht früh angefangen zu jobben, so während der Schule. Meine Eltern waren auch immer der Meinung, ne, mach mal was und so. Und ich glaube, mein allererster Job war, irgendwelche Briefe zu frankieren. bei einer Gewerkschaft. Und dann habe ich in einem Billardsalon gearbeitet, ich habe in der Creperie gearbeitet, ich habe ganz viel gekellnert, ich habe, genau, und dann hinterher auch, dann habe ich eine Ausbildung gemacht nach dem Abi, weil ich gedacht habe, nee, ich habe jetzt überhaupt keine Lust mehr auf Schule, keine Lust auf Studieren, um Gottes Willen. Und dann habe ich Herrenkonfektion gelernt und habe vor allen Dingen ganz viel Mode und Schaufenster habe ich dekoriert und dann habe ich so gemerkt, ja, das kann ich zwar gut, aber mir ist das auf Dauer echt zu langweilig. Und dann bin ich studieren gegangen und bei mir war es dann eben Psychologie und Sport und Arbeitswissenschaften. Und da habe ich gemerkt, dass, ja, das ist so total eingängig, das kann ich aber auch gleich anwenden. Am Anfang war ich in den USA, in Texas, in Austin und dann ist aber das Geld ausgegangen und ich hatte jetzt auch keine Eltern, die jetzt ein riesen Bankkonto für mich angelegt hatten, um mein Studium in den USA zu finanzieren, also sondern ich habe mir eh immer alles selber auch erarbeitet und das, ja, ich glaube, das hilft übrigens auch, ne? Also nicht immer so viel die Bühnen gebaut kriegen, sondern es einfach selber schaffen müssen. Und dann merkt man nämlich auch ganz schnell, macht mir es überhaupt Spaß oder kann ich das überhaupt gut? Und ansonsten ist eine Zeitverschwendung. Also lange Rede auf deine Frage, Zufall, würde ich sagen, und aber auch eben dieses Folgen, dem Herzen folgen, dem Talent folgen, der Freude folgen und aber auch Menschen treffen, die an mich geglaubt haben. Und da hatte ich, glaube ich, auch ein bisschen Glück, dass ich auch Menschen getroffen habe, die in mir was gesehen haben und gesagt haben, Noah, die Christina, die sieht ja ganz menschenähnlich aus. Also Zitat von einem Prof damals von mir. Sie sehen ja ganz menschenähnlich aus. Ich glaube, sie sind die geborene Trainerin. Das hat die mir damals gesagt. ja, und so kommt das dann. Und dann haben mich Leute mitgenommen und haben gesagt, Mensch, komm mal mit, ich zeig dir mal, was ich hier mache. Und dann, ja, habe ich Trainings gegeben, moderiert, Vorträge gehalten, ratzfatz. Und dann ging das immer weiter. So.
Was würdest du sagen, warum sollte man Psychologie studieren? Also das Thema interessiert mich auch sehr. Ich bin da aber also wirklich nur ein Interessierter, kenne mich da nicht wirklich gut aus. Es hat zwar immer viel auch mit dem ganzen Thema Arbeit zu tun, aber für wen ist das was?
Tja, für wen ist das was? Also erstmal muss man gut Mathe können. Das wissen ja viele nicht. Also das ganze Vorstudium ist geprägt gewesen damals von Statistik. Und im Hauptstudium wurde es nicht besser. Ne? Also da sind es dann die Multivariatenverfahren und. Faktorenanalysen, SPSS. Also es ist natürlich ganz viel. In der Psychologie geht es ja um Forschung, um Wissenschaft, rund um das Denken und Handeln des Menschen. Und das ist extrem spannend und interessant. Also ich würde fast sagen, alle, die sich irgendwie fürs Leben und für die Menschen interessieren, für die wäre ein Psychologiestudium auch spannend. Und man kann ganz, ganz viel damit machen. Also um nicht zu sagen, ich glaube, fast für jedes Berufsbild wäre ein Psychologiestudium nicht schlecht. Nur da kann man dann nicht stehen bleiben. Also natürlich braucht man dann auch noch andere Dinge. Ja, also insofern, ich würde erstmal sagen, es ist ein super spannendes Studium, ist aber nicht zu unterschätzen, was das alles so von einem abfordert. Und man sollte es jetzt auf gar keinen Fall dann studieren, wenn man eigentlich sich selber besser kennenlernen möchte. Ich glaube, da kann man besser irgendwelche Fortbildungen besuchen, so NLP oder sowas, weil die stellen das ja beides bereit. Also da lernt man ganz toll zu kommunizieren oder zu coachen oder Gruppen zu moderieren. Und du lernst aber auch wahnsinnig viel über dich selber. So. Und natürlich ist das immer so das Klischee Nummer eins, ne? Dass du da die ganzen Leute triffst, die sich eigentlich selber finden wollen oder verstehen wollen. Das würde ich jetzt nicht so empfehlen.
Hattest du denn schon ein Ziel, was du damit dann später machen willst? Oder bist du da ganz ergebnisoffen reingegangen?
Ich hatte schon das Ziel, ich will damit auch in die Arbeitswelt, also dadurch, dass ich ja vorher schon eine Ausbildung gemacht hatte und zwischen Ausbildung und einem verfehlten Stipendium, was ich dann nicht bekommen habe, hatte ich plötzlich noch so eine Lücke und dann habe ich als Filialleiterin gearbeitet in einer, also bei Promot, bei so einer Modekette. Und das war auch fürchterlich langweilig, aber gut, musste irgendwie die Zeit überbrücken. Und dann war mir aber total klar, ich will unbedingt in der Psychologie eben nicht in die klinische Richtung, also keine Therapeutin, keine Psychotherapeutin werden, sondern ich will was machen mit Personal. So, das war mir total klar. Ich will irgendwie Menschen begleiten, ausbilden, qualifizieren. So. Mhm. Ja, wusste ich schon.
Wie ging es dann weiter?
Also ich glaube, eine wichtige Station war, dass ich im Studium über ein Praktikum im Milton Erickson Institut in Rottweil Kontakt bekommen habe zu systemischer Theorie, zu systemischem Denken, Praktizieren. Das hat mich sowas von gepackt damals, dass es für mich gar keinen Weg mehr zurück gab. Also ich konnte gar nicht mehr anders denken als so. Mhm. Und das, ja, hat auch dazu geführt, dass ich eigentlich ab da zu so einem Fortbildungsjunkie geworden bin. Und also das eine war, dass ich ganz, ganz viele Tagungen, Konferenzen besucht habe. Da habe ich immer irgendwie gefragt, kann ich Kaffee kochen oder Tickets abreißen und dafür dann an der Tagung teilnehmen. Das hat oft ziemlich gut geklappt. Und dann eben auch während des Studiums einfach parallel noch alle möglichen Fort- und Ausbildungen gemacht habe und auch schon gearbeitet habe. So. Und als ich dann irgendwann mal fertig war mit Studieren, war ich aber auch schon selbstständig 3 Jahre und habe schon für verschiedene Unternehmensberatungen gearbeitet als freiberufliche Trainerin, Moderatorin. Und dann war ich mal 2 Jahre bei einer Bank, habe da die Führungsentwicklung geleitet. Und dann habe ich mich so richtig selbstständig gemacht, beziehungsweise dann den Sprung zur Unternehmerin, mein erstes Unternehmen gegründet, damals in Köln für Personal- und Organisationsentwicklung. Ja, und dann mein zweites Unternehmen gegründet in Berlin, die Deutsche Employer Branding Akademie oder auch kurz DEBA, gibt es auch heute noch.
Das ja, die kennt man.
Die kennt man, genau. Das war 2006, habe ich mit dem Rainer Kriegler das gegründet. Und dann habe ich nochmal 3 Jahre später die Lea, also mein aktuelles Unternehmen, gegründet, das jetzt 15 wird dieses Jahr.
Herzlichen Glückwunsch. Danke. Lass uns aber gerne mal kurz über Employer Branding sprechen. 2006.
Yes.
Hat man da schon den Fachkräftemangel am Horizont gesehen?
Ja, natürlich. Hallo?
Wir kamen doch jetzt so überraschend kürzlich.
Ja, genau, angeblich so hoch. Nee, natürlich. Und das war auch das Thema der Stunde, ne? Also 2006, das war ja, wenn du sowas gründest, war, als hätten wir in so ein Wespennest gestochen. Das war der Wahnsinn. Also alle wollten uns und wir kamen gar nicht hinterher. Also einerseits fanden uns die Medien auch interessant. Also wir haben damals mit der Süddeutschen Zeitung kooperiert, Financial Times Deutschland damals, Werben und Verkaufen. Alle wollten was mit uns machen. Das war toll und wir hatten viel Content, wie man heute sagt. Sprach man damals noch nicht von Content, ne? Interessant. Mhm. Haben dann auch angefangen, Seminare zu geben und natürlich Beratungsprojekte zu machen, sprich Employer Branding Strategien zu entwickeln. Also es war eine tolle Zeit. Das will man eigentlich, wenn man gründet, dass man das so aus der Hand gerissen kriegt. Ja. Und dass man auch noch von Medien Bühnen gebaut kriegt. Also ich weiß noch, die Süddeutsche Zeitung damals hat uns mit auf ihren Messestand genommen und uns dann Platz gegeben und so. Und die Agenturen so, was? Was macht ihr denn mit denen? Die sind doch auch eine Beratung. Da war was los, sage ich dir.
Ja, das wünschen sich alle. Hier waren ja auch schon viele zu Gast, die gründen wollen oder gegründet haben. Und natürlich, das Timing spielt eine große Rolle, ne, ob das Ganze erfolgreich ist. Aber wie soll man es vorher wissen? Ne? Man kann es vielleicht ahnen, oder?
Ja, das kannst du nicht ahnen. Hm. Also ich weiß nicht. Also das Matching war auch toll, ne? Weil Rainer kam ja so aus dem ganzen Bereich schon Marke und aber auch Marketing, Werbung. Und ich war ja so die HR-Frau. Und das war also die Story, die wir natürlich auch erzählt haben. Und die hat sehr gut funktioniert. Nämlich immer zu sagen, das ist ein Employer Branding ist ein Thema, da muss HR an den Tisch mit Marketing. Hm. Und wir haben das so vertreten, diese beiden Welten. Und genau, unter anderem. Also das, so erkläre ich mir das auch, ne, dass das sehr anschlussfähig war.
Hm. Aber wie kam es denn noch zur dritten Gründung?
Also Employer Branding, super, tolles Thema, lieb ich auch bis heute. Aber auch das war mir dann in der Reihenform auch zu langweilig. Also beziehungsweise ich wollte dann eben auch, oder was mir immer klar war, war Führung fasziniert mich, Unternehmenskultur fasziniert mich und mich faszinieren eben alle möglichen Veränderungsprojekte. Und deswegen musste die Lea her. Also einfach, um dann dort vor allen Dingen auch das Thema Führung wieder noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Und so kam es dann zu der Gründung.
Was hast du in den ersten zwei Gründungen gelernt, was du bei der dritten besser gemacht hast?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe was schlechter gemacht bei der dritten Gründung. Ich hätte mal besser was gelernt. Nein, ach Gott. Also ich glaube, es ist so dieses einfach machen, ne? Also keine Angst vor Erfolg. So. Und du kannst es einfach eben nicht planen, du musst Dinge ausprobieren. Und ich glaube, diese ganze Planerei und dieses ganze Wirtschafts- oder BWL-Denken bei Gründungen und dieses, ne, Ausrechnen von, ne, wie ist jetzt hier der Plan, das ist Quatsch. Also so funktioniert es für mich nicht. Sondern hier haben wir aber auch wieder Freude und Talent. Dem muss gefolgt werden und es braucht Leute, die da auch so unterwegs sind. Und dann guckt man einfach mal so, was passiert. Also ich bin jetzt auch nicht so die Unternehmerin, die sagt, so hier, das ist jetzt so die Vision und das muss dann unbedingt auch genauso erreicht werden. So bin ich nicht und deswegen bin ich vielleicht jetzt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Also ich habe jetzt kein Riesenunternehmen, sondern es ist ein kleines Unternehmen.
Das ist die Frage, was Erfolg ist, ne?
Ja, also viele, ja genau, natürlich. Also für mich ist das natürlich erfolgreich, dass ich mir einen Kontext geschaffen habe, in dem ich einfach wahnsinnig viel Freiheiten auf der einen Seite habe, auf der anderen Seite mein Leben ganz gut finanzieren kann und ich einfach Spaß habe wie Bolle bei den Sachen, die ich mache. Ne? Und das ist ja super. Und für andere ist eben Erfolg, möglichst viel Geld zu scheffeln, ja, oder möglichst viele Leute einstellen zu können oder möglichst tolle Büroräume anmieten zu können, name it. Ne? Und dann irgendwann so Richtung super Exit und so weiter. Also für mich ist das alles völlig irrelevant.
Findest du, man muss so ein Typ sein, um zu gründen, oder ist das eher ein Handwerk, was man lernen kann?
Nee, ich glaube, du musst eher der Typ sein. Also klar, es ist auch ein Handwerk, was man sich ja lernen kann. Aber ich glaube, wenn du keine Freude daran hast, sondern wenn du eher auf die Seite gehst, dich überwinden zu müssen oder ne, Angst zu haben davor, dass du vielleicht baden gehen könntest. Also wenn du eher da hinguckst, dann weiß ich nicht. Also ich glaube, es muss eher so dieses, es muss dich ziehen, ne? Und du musst irgendwie Lust haben und einfach Sachen machen und ausprobieren und ja, eben keine Angst haben und Verantwortung übernehmen wollen, Führung übernehmen wollen. Das, glaube ich, ist schon auch eine Typsache. Ja.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Deskly, dem Startup, das ein wichtiges Problem löst, das wir doch alle irgendwie haben. Was machen wir denn jetzt mit dem Büro? Wie gestalten wir das um? Wie malen wir die Wände an? Welche Möbel brauchen wir? Brauchen wir jetzt Designermöbel? Brauchen wir jetzt offene Flächen? Wie oft sollen die Leute ins Büro kommen? Fragen über Fragen. Deskly bringt hier endlich Licht ins Dunkel, denn die haben eine wunderbare, sehr einfach zu bedienende App entwickelt, die ihr euren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen könnt. Und die können dann darin ganz einfach buchen, was sie brauchen. Das heißt, die buchen sich ihren Platz im Office, die buchen sich einen Raum, die buchen sich vielleicht einen Parkplatz. All diese Ressourcen könnt ihr dort einspeisen und ihr seht als Arbeitgeber, wie die Auslastung ist und könnt so eure Räume neu planen und Kosten sparen. Und das trägt also auch zur Mitarbeiterzufriedenheit bei, denn die Mitarbeitenden sehen auch nicht nur, wann sie gehen, sondern sie können sich verabreden. Und so soll das doch sein, ein Ort der Begegnung, ein positiver Ort auch für eure Employer Brand, Also checkt das mal ab. Deskly.ly. Ganz einfach, packe ich euch alles in die Shownotes. Und es gibt einen fetten Rabatt, wenn ihr sagt, das ist was. Mehr als 1500 Unternehmen sagen das ja schon und nutzen das. Dann gibt es einen fetten Rabatt. Alles auf der Landingpage, die ich euch da verlinke. Checkt es gerne mal ab.
Werbung Ende.
15 Jahre ist ja wirklich beachtlich. Was waren so die größten Hürden, die du nehmen musstest und wie hast du es geschafft?
Ich glaube, das Geschäftsmodell ist in der Beratung wirklich schwierig, wenn du nicht irgendwelche Standardprodukte anbietest. Also die ganz großen Beratungshäuser sind ja deshalb auch so groß und so erfolgreich, weil sie nicht mehr wirklich nachdenken müssen. Ich sage es jetzt mal so gemein, ne? Also die haben halt einfach ihre Standards, die haben ihre Prozesse, die haben ihre, ne, von Junior- bis Senior-Berater und so weiter mit ihren Tagessätzen. So, und dann kommt der Kunde und dann ist es eigentlich auch schon egal, was der Kunde wirklich will oder was der jetzt anfragt oder was wirklich sein Problem ist. Da werden jetzt die Lösungen drüber gestülpt. So. Oder man hat eben schon so, ne, sein Modell, seinen Prozess und den kriegt der Kunde jetzt übergeholfen. So, im großen Stil für viel Geld. Wenn du aber systemische Theorie wirklich inhaliert hast, so wie ich, / wir, dann geht es ja nicht mehr. Weil dann weißt du ja, das ist ja totaler Quatsch. Du weißt ja, dass jedes Unternehmen komplett anders ist. Du weißt ja, dass jede Situation, jeder Kontext es unbedingt erfordert, da genau hinzugucken, verstehen zu wollen und dann sehr, sehr maßgeschneidert zusammen in Co-Kreation mit den Beteiligten Lösungen zu finden, die dann hoffentlich das Problem lösen oder eben, ne, zum Beispiel die Wertschöpfung erhöhen oder. Wenn du das weißt, dann kannst du ja gar keine Standardprodukte mehr haben. Das geht ja nicht. Das ist ja gegen die eigene Überzeugung. Und so steht dann die eigene Überzeugung plötzlich total quer im Stall zum Geschäftsmodell. Das ist schon eine krasse Hürde, sage ich dir. Und
genau, weil der Kunde möchte natürlich wissen, was bekommt er für sein Geld. Das muss man wiederum erstmal herausfinden, wie man es macht, ne? Weil es immer anders ist.
Total. Und deswegen, der Kunde kauft auch ganz viel natürlich die Person und die Marke, die ich aufgebaut habe. Der vertraut darin, dass er sieht, aha, die haben irgendwie für ganz viele sehr namhafte Unternehmen, haben die schon gearbeitet und die haben eine hohe Weiterempfehlungsrate und. Und dann kauft er die Katze im Sack, ne? So. Und das, deswegen ist es aber eben auch wichtig, ne, dass du da in die Marke investierst und eben auch in deine, neuerdings ja auch in meine Personenmarke, da habe ich mich ja lange gegen gesträubt, ne? Also weil ich als Markenstrategin habe immer gesagt, was für ein Unfall, das ist ja furchtbar, wenn die Leute immer nur mich wollen, die sollen doch mein Unternehmen wollen und ne, auch meine Kollegen und Kolleginnen buchen und nicht nur mich, das geht ja gar nicht. Und dann war ich so stolz drauf, es auch geschafft zu haben, innerhalb von ein paar Jahren, dass dann auch Lea als Unternehmen, als Marke einfach für eine hohe Qualität und so weiter stand. Und dann hieß es plötzlich so, komm, jetzt müssen alle hier auf LinkedIn und überhaupt alle müssen jetzt ihre Personal Brands aufbauen, weil es hat sich so viel verändert und die Kunden wollen nicht mehr mit den Corporate Brands reden, die wollen mit den Leuten reden. So, ja. Ich so, okay, na gut. So. Und so bin ich dann vor etwas mehr als 2 Jahren bin ich dann ja auch rausgegangen da, ne, und habe gesagt, oh, okay, hier bin ich.
Und du hast auch schon vor mehr als 2 Jahren den Podcast gestartet.
Ja, richtig.
Das verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes und hast da auch schon echt viele Gespräche geführt.
Gab's noch nicht so viele wie du allerdings, aber ja.
Ach, es gibt ja auch Tausende, die noch mehr haben, aber ich finde schon, ich habe vor jedem Respekt, der 100 Folgen schafft und vielleicht dann sogar noch weitermacht. Es hören ja viele auch wieder auf.
Das
und
stimmt.
Mich interessiert natürlich auch, was du da so für dich rausgezogen hast. Es ist natürlich ein sehr intensives Lerntool auch.
Richtig.
Und man kann natürlich dadurch, dass man schaut, wen lädt man ein, welche Fragen stellt man, kann man sehr viel draus ziehen. Was hast du so aus dieser Podcast-Zeit für dich mitgenommen, für dich persönlich?
Ach, massig. Also klar, ne, es ist meine eigene persönliche Fortbildung. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, mit seiner Community in Kontakt zu sein, mit dem Netzwerk. Ich habe so ein riesen Netzwerk. Ich habe noch so viele Gäste, die ich gerne einladen möchte. Und das ist einfach so schön. Und das ist auch natürlich der Grund, warum ich immer weitermache, weil es gibt noch so viele tolle Menschen da draußen, die ich unbedingt vors Mikro zerren muss. Und es gibt so viele einfach interessante Themen rund um unsere Arbeitswelt, die ich einfach gerne auch noch weiter entdecken möchte. Und vor allen Dingen, du hast jetzt nach mir persönlich gefragt, aber für mich persönlich ist es natürlich auch eine Wahnsinnsbereicherung, dass mir ständig Leute schreiben, ne, und sagen, du, ich will einfach mal Danke sagen für deinen mega Podcast. Ich habe da so viel draus gelernt, ja, und wir benutzen den hier im Team als Weiterbildung oder wir haben jetzt letztens die Folge so und so gehört und was weiß ich alles. Und das ist natürlich was, worüber ich mich riesig freue, dass da so viele Menschen wirklich Nutzen draus ziehen. Und dann ist es natürlich mittlerweile einfach auch ein Marketinginstrument für Lea, klar. Ganz klar. Und wir kriegen darüber Anfragen, Projekte. Und du hast es ja vielleicht gesehen, wir sind ja gestartet mit einer Akademie jetzt, Become Better Akademie, und haben eine Fortbildung angeboten, Organisationen gestalten, führen und beraten. Die startet im September. Und da sind wir rausgegangen in die Werbung, nur allein über den Podcast und über LinkedIn. Und das war ruckzuck ausgebucht. Wir haben mit 20 Leuten auf Lernreise. Und ich sag mal, das wäre sicherlich nicht möglich gewesen, wenn ich nicht über diesen Podcast auch so eine tolle Community aufgebaut hätte und es so viele Menschen gibt, die mich, die uns einfach kennen, die wissen, aha, die wissen, wovon sie reden. Das ist toll, da kann ich hingehen. So. Das ist ja Wahnsinn. Also, ja. Das macht natürlich Spaß.
Und es gibt mittlerweile auch echt viele Podcasts rund um das ganze Thema Arbeit, Zusammenarbeit, Kultur. Und es gibt auch viele Bücher natürlich. Du hast dich auch noch entschieden, ein Buch zu schreiben. Und nicht nur irgendeins, sondern The Real Book of Work. Ein durchaus provokativer Titel, wie ich finde. Ich mag aber provokative Titel auch. Weil ich meine, es gibt Tausende, die klingen alle gleich. Also allein wenn wir das Thema Führung und Leadership nehmen, weiß ich nicht, wie viele Bücher auch jedes Jahr noch dazukommen, die irgendwie sich ähneln. Und von daher interessiert mich natürlich, was hat den Ausschlag gegeben, das Buch zu schreiben, und was war deine Idee, da nochmal was ganz anderes reinzubringen?
Also vielleicht erstmal nochmal zu dem Titel. The Real Book ist ja gar nicht so provokativ gemeint, wie es ja viele verstehen, denn es ist ja einfach nur eine Anleihe bei den Real Books aus dem Jazz. So, ne? Also Real Books, die wurden, kamen so auf in den 80er Jahren und richteten sich eben vor allen Dingen an Jazzmusiker und Musikerinnen, und es wurden dann die sogenannten Jazzstandards da drin veröffentlicht, und dadurch wurde das Real Book auch bekannt, ne, für diese Jazzstandards.
Wusste ich jetzt auch noch nicht.
Ja, genau. Und diese Idee, die hat uns angeleitet, denn was wir ja gemacht haben, wir haben sozusagen die Jazzstandards der Arbeitswelt verarbeitet und haben eben geschaut, dass es in unserer Arbeitswelt so viele Mythen gibt. Also es gibt so ein Wahnsinns-Storytelling darüber, was Unternehmen zu tun und zu lassen haben, dass wir gesagt haben, da Schluss jetzt damit, mit diesem unreflektierten Hinterherrennen wie die Lemminge hinter irgendwelchen Appellen und Mythen. Und wenn man, ne, also erstmal zu sagen, was sind denn diese ganzen Mythen? Wie werden sie eigentlich aktuell inszeniert? Und wie kann man es differenzierter betrachten? Und wie muss man es auch unbedingt differenzierter betrachten, wenn man nämlich weiß, wie ein Unternehmen funktioniert? Und da hilft eben die systemische Theorie enorm, zu einem sehr nützlichen Bild darüber zu kommen, wie so ein Unternehmen und auch andere Organisationen funktionieren, dass man wirklich sagt, das, Leute, hallo, lass uns mal aufwachen. Ja, es gibt noch sowas wie eine Organisation, und die hat eine ganz krude Eigenlogik, Und die muss man verstehen. Und wenn man die versteht, dann weiß man auch, dass man mit einseitigen Normen und Appellen sich nicht an Organisationen richten kann. Das können die, das geht nicht, das macht die kaputt. Ne? Denn wenn eine Sache ganz wichtig ist zu wissen über Organisationen, ist, dass sie rund um Widersprüchlichkeiten, rund um Paradoxien gebaut sind. Und die können das auch. Die können gleichzeitig Kunden glücklich machen und ihre Mitarbeiter. Und die können gleichzeitig Geld ausgeben und einnehmen. Und sie können gleichzeitig Innovation und Tradition. Und, ne? So. Und das, und daher eben nochmal zurück, deswegen Real Book of Work, weil wir eben gesagt haben, so, das sind die ganzen Jazz-Standards, das sind die ganzen Mythen unserer Arbeitswelt. Und darüber wollen wir eine Diskussion auch aufmachen und sagen, ja, komm, lass uns mal ein bisschen informierter, ein bisschen reflektierter mit all dem umgehen und gucken, wie kann denn Transformation in die Zukunft, und das ist ja ganz wichtig, wir stehen ja alle vor einem Wendepunkt, wir stehen vor Kipppunkten und, es muss sich so viel ändern, ja, aber dann doch bitte so, dass es auch gelingt. So, das war das Anliegen.
9 Mythen sind da drin beschrieben. Ja. Ist ja übrigens auch sehr schön gestaltet, das Buch, wie ich finde.
Ja, Christina Ackermann hat das super illustriert. Ganz
das
wunderbar.
Das finde ich wirklich wertvoll, und das vermisse ich auch wiederum bei vielen Büchern. Und das fährt jetzt nochmal total auf, finde ich, wenn du da eine schöne Gestaltung hast. Ich würde auch gerne mal einen Mythos mit dir besprechen wollen, und zwar Mythos Nummer 4. Löst die Silos auf. Das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema. Die Silos, viel drüber gesprochen. Und natürlich ist es auch so, es gibt ja einen Grund, warum es diese Silos gibt. Den kann man ja auch nicht ignorieren. Das hat sich ja so entwickelt. Oder wie einige auch sagen, man hat sich das so eingehandelt gewissermaßen. Mhm. Wie ist es denn jetzt mit den Silos? Sollen die bleiben? Können die weg? Bring doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel mit diesem Mythos.
Gerne. Also erstmal ist Silo-Bildung oder Silo-Denken ist ja meistens ein Schimpfwort. Ne? Also Es steht ja für schlechte Zusammenarbeit. Und es steht ja für nervige Kollegen, die es nicht kapieren. Es steht für Alleingänge, ne? Für mangelnde Kooperation, also Bereichsegoismen, alle ziehen nicht alle an einem Schrank, an einem Strang, ist auch geil, oder? Ziehen nicht alle an einem Schrank, genau. Fehlende Nutzung von Synergien, ne? So, das ist ja dann so in einem Wort Silo-Denken. So. Und weil das ja, weil das so ein Schimpfwort ist und es ja auch wirklich nerven kann, so, wird natürlich auch ganz viel getan, um dieses Silo-Denken abzubauen. Also Klassiker, man macht einen Workshop, wo sich dann alle immer so erzählen, was sie alles so tun, in der Idee, dass wenn man nur wisse, was die anderen so machen, und wenn man das eben nur versteht, dann kann man auch viel besser zusammenarbeiten. So, wenn wir jetzt mal den Spot anmachen und ein bisschen Licht hier ins Dunkel bringen, dann muss man sehr schnell erkennen, Organisationen sind deshalb so gut oder funktionieren gerade deshalb so gut, weil sie die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen, auf mehrere Funktionsbereiche. Und das heißt, sie können gleichzeitig, ne, das habe ich eben schon gesagt, sich völlig widersprechende Dinge tun. Also eine Organisation kann gleichzeitig tun, was jetzt ein Mensch alleine natürlich nicht gleichzeitig tun kann. Zum Beispiel nach rechts gehen und gleichzeitig nach links gehen. Oder essen und gleichzeitig fasten. So. Das kann eine Organisation im übertragenen Sinne jetzt, ja? So.
Der Vertrieb holt Geld rein, das Marketing gibt's wieder aus.
Zum Beispiel. So. Und was einem jetzt klar sein muss, ist, dass Silo-Bildung ein Automatismus ist, dieser Arbeitsteilung. Und dass dadurch, dass es Arbeitsteilung gibt, man natürlich auch eine extreme Komplexitätsreduktion hat im Unternehmen. Also es ist ja total praktisch, dass man weiß, ich arbeite im Vertrieb oder ich arbeite im Marketing und muss jetzt nicht gleichzeitig Software entwickeln oder die Lohnabrechnung machen. So, das heißt, es reduziert Komplexität auf einer Sachebene. Es reduziert Komplexität aber auch auf einer sozialen Ebene. Ich weiß also genau, wo ich hingehöre, wer meine engsten Kollegen, Kolleginnen sind, wer meine Mitarbeiter sind. Ich weiß, für wen ich einen Kuchen backen muss und für welche 1000 Leute eben auch nicht. Und ich weiß auch auf einer Zeitdimension, wann meine Arbeit fertig ist oder wann ich sie anfangen muss. So. Und das bedeutet, Komplexität wird durch geteilte Arbeit sachlich, sozial und zeitlich reduziert. So, ganz egal, wie die Organisation gebaut ist. Also es ist ganz egal, welche Organisationslogik wir hier nun haben. Und das hat natürlich Folgen. Es bilden sich Silos. Aber diese Silos sind auch gut, denn sie ermöglichen es den Beteiligten, handlungsfähig zu sein. Und sie ermöglichen ihnen auch, sich überhaupt auf ihre Arbeit konzentrieren zu können. Also sie bilden sozusagen blinde Flecken aus. Ja, sie sehen dann ganz vieles nicht mehr. Aber das ist auch gut, denn sonst würden sie ja bekloppt werden. Also sie müssen einfach sich auch mal auf etwas konzentrieren können. So. Man kann auch sagen, Silos sind auch sozusagen so lokale Rationalitäten. Also so Sichtweisen, die eben nur aus den eigenen Reihen stammen. So, das heißt jetzt aber nicht, dass das Silo-Denken toll ist, ne? Also es soll jetzt nicht heißen, es geht nicht weg. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja, es geht nicht weg. Es wird auch nicht weggehen. Du kannst auch Holokratie einführen. Du kannst alles Mögliche einführen. Es wird immer irgendwie wieder auftauchen. Und wenn man das weiß, ist es ganz nützlich, denn dann kann man jetzt aufhören, es abschaffen zu wollen, sondern man kann versuchen, damit umzugehen. Ne? Und vor allen Dingen kann man auch versuchen, erstmal zu verstehen, wo ist denn jetzt wirklich eigentlich unser Problem und für welches Problem genau haben wir eigentlich das Silo-Denken als Ursache jetzt identifiziert. Und vielleicht ist es gar nicht die Ursache. Also vielleicht liegt die Ursache für unser Problem ganz woanders. Und dann sollten wir lieber daran arbeiten. So.
Ich finde, das ist ja so die zentrale, wichtige Frage. Was ist eigentlich das Problem, das wir hier lösen wollen? Oder vielleicht sogar noch besser, welches Kundenproblem wollen wir eigentlich am Ende lösen? Es ist ja auch manchmal nicht schlecht, sich den nochmal mit zu vergegenwärtigen. Ja, der Kunde,
genau.
Das unbekannte Wesen, ne? Mhm. Dann nehmen wir vielleicht noch einen zweiten. Ein Kulturprojekt muss her. Mythos Nummer 9. Über Kultur ist ja viel gesprochen worden, Kulturwandel. Ich habe hier auch im Podcast schon einige zu Gast gehabt, die über Kulturwandelprojekte, naja, sind es Projekte, sind es natürlich nicht, aber sagen wir mal, Kulturwandelprojekte gesprochen haben, zum Beispiel bei Otto und ne, man kennt diese prominenten Beispiele. Mhm. Wie ist es mit dem Thema Kultur und ein Kulturwandel muss her?
Ja, wo fange ich da jetzt an? Also,
ist auch wieder das Problem, ne? Wo ist das Problem eigentlich?
Genau. Und das ist eigentlich auch schon direkt der erste Tipp. Also, ich finde, man sollte sich um das Thema Kultur nicht einfach so kümmern. Also, man sollte keine Kulturprojekte machen. Also, in dem Sinne, ne, so einfach jetzt mal, ach komm, wir analysieren jetzt mal unsere Kultur, weil das macht man ja jetzt so und dann fangen wir an, sie zu entwickeln. Also das ist auch Quatsch. Sondern man sollte Kultur immer im Zusammenhang mit einer Fragestellung, einem Ziel oder einem Problem sehen. Wir hatten vorhin Employer Branding. So, dafür halte ich das zum Beispiel für wesentlich. Wenn ich mich als Arbeitgeber jetzt positionieren will, und ich will meinen Mitarbeitenden und ich will auch in den Arbeitsmarkt und auch den Bewerbern, Bewerberinnen, ich will mich bei denen bewerben und will sagen, guck mal, so sind wir. Dann ist es natürlich total wichtig und gut, die Kultur zu kennen, zu analysieren. Man könnte auch sagen, die Identität des Unternehmens eben herauszuarbeiten, um dann auch wirklich was über sich sagen zu können, was auch erlebbar dann ist, wenn man da anfängt zu arbeiten und nicht jetzt so offen irgendwie Miroboard anfangen, irgendwelche Werte sich auszudenken oder irgendwelche Vorteile zusammenzuschreiben, warum es jetzt irgendwie toll ist, hier und da zu arbeiten, sondern eben wirklich verstehen zu wollen, wie ticken wir denn eigentlich? Also wie ist denn das jetzt wirklich, wenn wir hierher kommen? Also wenn jetzt neue Menschen hier reinkommen, wie erleben die denn das hier? Und darüber wirklich auskunftsfähig zu sein und zu sagen, ja, das sind unsere Ecken und Kanten und das ist bei uns ein bisschen schwierig und das musst du echt wissen, ob du das willst. Aber wenn du das willst, kann ich dir sagen, ist es hier mega, ja. Also da auskunftsfähig zu sein, das halte ich für ganz wesentlich und da eben auch eine Kultur beschreibbar zu machen, aber eben nicht einfach mal so. So. Und ich glaube, die nächste Sache, die man sich wirklich klar machen muss, man kann Kultur nicht mal eben so verändern. Also es wird ja doch immer wieder so getan, als könnte man.
Man könnte ja diese Werte auf die Poster schreiben und die aushängen.
Genau. Ne? Oder man könnte so nach allen Regeln der Kunst und so, da macht man irgendein tolles, keine Ahnung, irgendein Führungsprojekt und dann, oder ein Führungskräfteentwicklungsprogramm und dann sollen die Führungskräfte jetzt mal sagen, was sind denn jetzt unsere Führungsleitlinien? Und dann werden da wieder irgendwelche Workshops zugemacht in der Hoffnung, dass dann jetzt demnächst alle Führungskräfte wahnsinnig wertschätzend mit ihren Mitarbeitenden umgehen und dass die jetzt dann auch ab in 3 Monaten, wenn die da durch das Programm gelaufen sind, dann wird es auch so sein, dass ganz viel Eigenverantwortung dann übernommen wird von den Mitarbeitern, weil ja jetzt die Führungskräfte dieses Leitbild haben. So. Und ich meine, das hört man mir jetzt schon an. Also da halte ich wirklich wenig davon. Das wird alles so nicht so wirklich funktionieren. Also wenn man schon wirklich, also mal angenommen, man hat wirklich das Problem, dass man merkt, man hat eine Scheißkultur. Also, keine Ahnung, die Leute haben Angst, die sind, ja.
Die können kündigen vielleicht, ja.
Kündigen, weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie sagen, das ist toxisch, das macht mich fertig, das macht mich krank, das weiß ich nicht, ne? So, gibt's ja. Mal angenommen, das stellt man fest, dann hat man aber tatsächlich erstmal ein Riesenproblem. Weil man muss wirklich feststellen, ich kann das jetzt nicht von heute auf morgen, kriege ich das Ding nicht verändert. Weil Kultur ist eben nicht direkt veränderbar, sondern ich muss sie über Bande anspielen. Ich muss anfangen, mein Unternehmen jetzt formal umzubauen. Weil die Kultur folgt immer der Formalstruktur. Na gut, vielleicht erstmal bis hierher, weil über Kultur komme ich ins Plaudern, lieber Gabriel, da kann ich jetzt stundenlang erzählen. Aber
dazu kann man dann ja auch nochmal deinen Podcast empfehlen und eure Webseite und sowieso und ja euch.
Das Buch lesen natürlich.
Das Buch natürlich, auch das in den Shownotes. Wie siehst du denn auch so diese Diskussion über den Begriff New Work? Das hast du ja auch mit drin. Ich glaube, der erste Mythos ist das.
Mhm. Also erstmal ist es ja eine gute Sache. Ja, also weil New Work jetzt erstmal so als Konzept, als Idee, die Idee nach vorne trägt, es könnte auch anders sein. Ja, also unsere Arbeitswelt ein Stück zu entselbstverständlichen, so rauszukommen aus diesen üblichen, ne, so muss das oder es geht nur so.
Ja.
So. Und dafür ist es total gut. Ja. Was ich sehr kritisiert habe, auch in dem Buch, ist, dass New Work wirklich hergenommen wurde, um Unternehmen, ja, wie soll ich sagen, ihnen, passt wieder zum Employer Branding, sie als attraktiven Arbeitgeber dastehen zu lassen. Ja, also wir machen jetzt auch New Work. So, aha. Und das ist natürlich auch absurd, denn, ne, wissen wir ja beide, Friedrich Bergmann, also wenn es nach dem gegangen wäre, der hätte Unternehmen abgeschafft, weil er das schlecht fand, das Unternehmen oder der ganze Kapitalismus auch den Menschen einfach unmündig machen, ausbeuten, ihm Verantwortung abnehmen für Dinge, wofür er eigentlich selber mal Verantwortung übernehmen sollte. Und er hat es ja auch mitgesehen als Kern, der unsere Welt auch zugrunde richtet. Ja, also er sagt, wie sollen denn Menschen, die dazu erzogen werden, ihre Verantwortung bei ihrem Arbeitgeber abzugeben, wie sollen die denn unsere Welt retten? So, also der hatte ja ganz, ganz radikale Ideen und auch gute Ideen, wie ich finde, aber deswegen ist es natürlich umso absurder, dass sich irgendwelche Unternehmen jetzt New Work auf die Fahnen schreiben, wo es eben bei New Work vor allen Dingen darum ging, Unternehmen abzuschaffen. So, oder sie eben ganz anders aufzuziehen. Also das ist schon ein bisschen absurd. Was ich aber nochmal ganz hilfreich finde, ist, dass New Work eben kein Transformationsansatz ist, Und das wurde natürlich gerade auch im Beratungsmarkt sehr stark so gehandelt. Also so, hey, guck mal, ne, wir sind hier so die New Work Berater und wir zeigen dir jetzt, wie du ein super, super New Work Unternehmen wirst. So.
Wir zertifizieren das auch.
Zum Beispiel. Ne? So. Und das ist aber, da finde ich, habe ich auch viel gelernt, wenn du so in die Transformationsforschung guckst, dann gibt es so drei Arten von Wissen, also Zielwissen, also wobei ich jetzt den Begriff Wissen auch ein bisschen in Anführungsstriche setzen würde, aber da heißt es so, ne, Zielwissen, Systemwissen und Transformationswissen. So. Und ein Beispiel fürs Zielwissen sind zum Beispiel die SDGs, ne? Also Sustainable Development Goals, also 17 Ziele für Nachhaltigkeit, die bis 2030 erreicht werden sollen. So. Und Zielwissen sagt uns also zum Beispiel etwas über, das ist eine Zukunft, so sollte sie sein. So wollen wir leben. Das ist unsere Vision, ne? So. Und die zweite Kategorie ist eben zu sagen, Systemwissen. Also, wie funktionieren wir denn aktuell? Wie funktioniert denn unsere Welt? Wie funktionieren denn unsere Unternehmen? Wie funktionieren denn unsere Organisationen? Und die dritte Kategorie ist eben Transformationswissen. Und Transformationswissen gibt Auskunft darüber, wie kommen wir jetzt vom Ist zum Soll? Oder wie kommen wir eigentlich von dieser Gegenwart in diese gewünschte Zukunft? Und das heißt, da geht es um Strategien. Wie kann man diesen Wandel gestalten? Und wenn man sich mit New Work beschäftigt, dann sieht man, dass es ganz viel Zielwissen ist, dass es aber sehr schwach ist im Bereich Systemwissen, denn New Work ist keine Wissenschaft und liefert auch wenig Erklärungen für den Status quo. Und es gibt uns vor allem auch keine Auskunft darüber, wie wir das Ziel New Work erreichen können. Also es versorgt uns mit Werten, ne, wie Teilhabe, Freiheit, Selbstverwirklichung und so weiter. Aber diese Werte sind natürlich auch gut, um jetzt Communities zu gründen, um Menschen zusammenzubringen, die sich hinter diesen Werten versammeln. Aber was heißt denn das jetzt? Was heißt denn jetzt Freiheit? Also heißt das jetzt, die FDP würde sagen, ja, mit Porsche mit 240 über die Autobahn brettern, das ist Freiheit. Ne? Und die Grünen würden sagen, nee, Freiheit heißt, auf das Leben anderer Menschen Rücksicht zu nehmen und lieber sein Auto abzuschaffen. So. Ne? Und deswegen hat New Work eine ziemlich offene Flanke und die wurde gerne genutzt, finde ich. Die wurde auch instrumentalisiert und dadurch wurden viele auch aufs Glatteis geführt. Und ich meine, da muss jeder seine eigene Moral haben, aber ich ehrlich gesagt verachte das. So. Mhm. Ne? Und vielleicht noch ein letzter Satz, wozu das führen musste, war zu unternehmerischer Heuchelei. Weil Unternehmen haben ja gar keine andere Möglichkeit. Also sie müssen ja New Work, also die müssen ja auch sagen, naja, natürlich sind wir die Guten.
Oder Wolfgang Grupp-mäßig genau eben nicht, aber wir sind die Guten.
Genau. Na, und Heuchelei hört sich jetzt schlimm an, aber ist für Unternehmen und auch für andere Organisationen eine gute Lösung, mit widersprüchlichen Anforderungen umzugehen. So, also wir heucheln einfach New Work und dann ist wieder allen geholfen.
Also da schließt sich doch nochmal eine Frage an, die mich da auch nochmal interessiert. Ihr beschäftigt euch ja auch mit Corporate Branding, das heißt auch mit der Frage, wie positioniert man sich als Unternehmen, vielleicht sogar über die Mitarbeitenden und deren Personal Branding hast du schon angesprochen. Ich frage mich aber, wie Unternehmen und auch die Mitarbeitenden dann auf Netzwerken wie LinkedIn, wie können die dann überhaupt glaubwürdig sein in dieser Welt der Widersprüche und der Heuchelei vielleicht?
Ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage jetzt richtig verstehe. Geht die jetzt Richtung Konsistenz oder?
Ich habe immer so den Eindruck, alle wollen glänzen, ne? Also im Marketing, ja. im Selbstmarketing. Ja. Das ist aber nicht authentisch, ne? Das ist halt, wir behaupten etwas. Und auch Employer Branding wäre ja schön, wenn das authentisch ist im Sinne von echt. Ja. Und echt heißt eben, das ist nicht alles perfekt.
Genau, das wäre auch immer unsere Empfehlung, Ne? Also geht lieber raus mit den Ecken und Kanten, mit den Befürchtungen, mit den Ängsten, mit den Sorgen. Natürlich nicht nur damit,
ja,
sondern natürlich müssen auch das, muss alles andere auch gesagt werden. Ne? Worauf seid ihr stolz? Was könnt ihr gut? Wo geht ihr hin? Wo kommt ihr her? Das ist genauso wichtig. Aber beides zusammen ergibt eben dann wirklich die Glaubwürdigkeit. So, und Glaubwürdigkeit ist ja auch nur, ist ja nur bei der ganzen Transparenz, die wir haben, bei den vielen, vielen Möglichkeiten, hinter die Kulissen zu schauen, alles andere, also da gehst du ja sowieso mit baden, so.
Ja.
Also auch die, ne, kommen wir nochmal zum Heucheln von New Work, das merken natürlich die Leute. Also, ne, wir hatten letztens einen Kunden, da muss ich auch sagen, haben wir aus unserer Sicht das Projekt dann auch wirklich eher so, ja, sterben lassen. Also haben dann auch nicht weiter gefragt, so, wie geht's denn jetzt weiter? Weil wir kamen auch wirklich relativ schnell an den Punkt, das ist totaler Quatsch. Also da sagt der Vorstand, ja, hier, wir sind ganz stolz auf unsere Kultur und wir brauchen New Work. Und dann gibt's einen Fachbereich, der soll ein New Work-Projekt machen. Und immer wenn es dann darum geht, irgendwelche Erkenntnisse, die man jetzt hat, umzusetzen und zu sagen, so komm, wir arbeiten jetzt hier mit den Führungskräften zusammen und so weiter, dann gucken sich alle nur an und sagen, nee, lass mal stecken, weil das meint der Vorstand sowieso nicht ernst. Ne? Also der sagt das zwar, aber der meint was ganz anderes. Also könnte ich jetzt noch viel erzählen, aber nur so als kleines Mini-Beispiel, da wussten natürlich alle, das ist ein Schauseitenprojekt. Das ist, ne, Ringelpiez mit Anfassen. So. Und wenn überhaupt, dann geht es da um irgendwelche Raumkonzepte für, wie arbeiten wir eigentlich jetzt zusammen, nachdem nach der Pandemie die Leute nicht wieder ins Büro wollen und können wir nicht eigentlich einen Teil unserer angemieteten Flächen wieder abstoßen, denn das ist doch viel zu teuer. Und eigentlich ging es darum. Ne? Aber dann hat man so getan, als ginge es um New Work und als ginge es darum, den Leuten zu sagen, ja, ach toll, natürlich, wir haben ja so viele, so flexible Arbeitszeiten und ihr könnt jetzt alle im Homeoffice arbeiten, Klammer auf, oh Mann, wir können aber echt gerade viel Miete sparen, Klammer zu, check.
Und das ist ja auch so ein bisschen das, was in dem Buch New Work Dystopia beschrieben wird von Carsten Czermuli. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist ja so das Beispiel eines Unternehmens, das sagt, wir müssen jetzt auch irgendwie New Work machen. Und dann wird eigentlich festgestellt, dass es sogar kontraproduktiv ist, wenn man sich da irgendwas anmalt, was es dann gar nicht so ist.
Ja.
Und also das vielleicht nochmal an dieser Stelle, tun wir nochmal mit in die Shownotes. Ja, abschließend lass uns gerne nochmal in die Zukunft schauen. Du hast schon gesagt, Akademie ist neu am Start. Woran arbeitet ihr gerade? Gibt es vielleicht sogar irgendwann noch mal ein nächstes Buch?
Ja, da habe ich jetzt gerade keine Zeit für, denn jetzt arbeite ich gerade tatsächlich am Unternehmen Lea und da wird es demnächst auch große Neuigkeiten geben.
Mhm.
Wir werden uns umbenennen, wir werden einen ganz neuen Markenauftritt haben. Genau, aber alles nur sehr konsequent. Also das bisherige geht nicht weg sozusagen, sondern es wird übernommen in etwas Größeres.
Wir sind gespannt.
Ja.
Schön, dass du da warst. Wir sind gespannt. Ja. Kann man dann natürlich auf LinkedIn auch nachlesen. Auch das verlinken wir nochmal. Magst du abschließend vielleicht auch noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Ach du, ich hatte ein schönes Gespräch hier im Podcast mit der Andrea Höttger. Und warte mal kurz, ich hol das hier mal schnell raus. So, die hat nämlich gerade ein Buch geschrieben, das heißt Mut zu Inner Work, die Hindernisse zur Transformation überschreiten. Und es ist ein Leitfaden zur Veränderungsbegleitung für Organisationen. Und da habe ich ganz viele tolle Sachen drin gefunden und ich hatte auch ein wunderschönes Gespräch mit der Andrea über ihr Buch und über ihre Arbeit. Und das mag ich jetzt hier einfach gerade mal empfehlen.
Super, vielen, vielen Dank. Dann dir auch weiterhin alles Gute, bleib gesund und bis bald, würde ich sagen.
Danke für die Einladung, lieber Gabriel.
Ciao.
Tschüss.
Und
damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Danke fürs Zuhören. Alle Links von Christina wie immer in den Shownotes. Dort findet ihr außerdem nochmal die Links zu meinen Werbepartnern, also Deskly, dann haben wir Hello Agile und die neue Narrative, das Magazin für neues Arbeiten. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Wenn er euch gefällt, dann gerne Sterne verteilen auf Spotify oder Apple Podcasts und abonniert doch diese Show und sagt es gern weiter. Wir sehen uns vielleicht im September dann übrigens nach den Sommertagen und Sommerferien. Da bin ich auf der Zukunft Personal Europe und darf eine Keynote halten. Am 12. September wird das sein. Und ich habe die Möglichkeit, ein paar Leute umsonst mit reinzunehmen, Freunde und Freundinnen des New Work Chat Podcasts. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über meine Webseite gabrielrath.com. Dort findet ihr das Kontaktformular, aber ihr schreibt einfach ganz unverbindlich, warum ihr diesen Podcast hört, wo ihr den hört. Und dann nehme ich euch mit rein und dann trinken wir einen Kaffee dort in Köln. Wir hören uns dann auf jeden Fall am Freitag schon wieder. Bis dahin könnt ihr euch natürlich auch noch ein bisschen informieren rund um den Podcast. Auch das findet ihr auf meiner Webseite gabrielrath.com. Da gibt es auch nochmal so Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Das heißt, ihr könnt als Werbepartner in diesen Podcast kommen. Ihr könnt natürlich auch mit mir zusammenarbeiten, wenn ihr sagt, ihr wollt selbst einen Podcast auf die Beine stellen oder ihr wollt euer Storytelling verbessern, euer eigenes oder das eurer Company, könnt ihr auf mich zukommen. Oder auch, wenn ihr sagt, ihr möchtet euer ganzes Thema rund um New Work mal kritisch hinterfragen und weiterentwickeln, auch dann komme ich gerne als Sparringspartner dazu. Und über meine Agentur Minds and Matches könnt ihr mich, wie gesagt, auch als Keynote-Speaker buchen und anfragen. All das in den Shownotes. Verlinkt euch gerne mit mir auch auf YouTube. Dort gibt es nochmal Videos dieses Podcasts. Und auch auf Threads bin ich jetzt seit einer Weile aktiv, also das neue Twitter sozusagen, das alte gibt es ja nicht mehr. Grüße aus Rostock City, aus dem hohen Norden. Wir hören uns schon Freitag wieder. Bleibt gesund und bleibt connected.